Ja, wir sind bereits im sechsten Teil von unserer Serie «Das Kreuz im Zentrum». Für die einen, die immer da gewesen sind, vielleicht, jetzt ist es dann langsam ein bisschen ausgecatcht. Für die anderen, die nicht immer da gewesen sind, vielleicht, oh, bin gespannt, was jetzt noch Neues ist. Wir sind bis jetzt in unserer Predigtserie «Das Kreuz im Zentrum» vor allem von Aussagen von Jesus ausgegangen. Wir haben die Perspektive von Jesus angeschaut. Wir kennen die sieben letzten Worte von Jesus. Da haben wir am Kreuz, da haben wir einige davon angeschaut. Wir haben geredet davon, Vater vergibene, wie er verspottet worden ist. Wir haben über das Verlassen geredet. Wir haben über seinen Schrei, ich bin durstig, geredet. Also wir haben vor allem die Sicht von Jesus aus der Kreuzesperspektive angeschaut. Also, wir müssen uns da vorstellen, Jesus hängt am Kreuz, schaut auf die Menschen ab und sagt einem Vater vergibene, denen da unten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hängt am Kreuz und sagt, mein Gott, wieso hast du mich verloren? Jesus hängt am Kreuz und sagt, ich bin durstig. Da haben wir in den vergangenen Sündig miteinander angeschaut. Und was mir so zusammenfassend einfach bewusst wird, von dem Kreuz oben runter, von dem Jesus, strömt eine unsägliche Liebe den Menschen gegenüber. Also in der Zeit vom eigenen Schmerz, vom eigenen Verlassensein, daran zu denken, da gibt es so viele Menschen auf dieser Erde, die sind noch viel verlassener, oder die sind genau gleich verlassen wie ich in dem Moment. Eine Liebe, wie sie die Welt vorne und nachher wahrscheinlich nie mehr sieht. Einzigartig von dem, was an dem Tag, an dem Kreuz von dort ausgegangen ist. Und heute, wenn wir mal die Menschen anschauen, die unter dem Kreuz gestanden sind und auf den Gekreuzigten geschaut haben, sag's mal so, heute schauen wir mal uns an. Weil wir sind in dieser Situation und schauen auf Jesus. Wir haben einige Aussagen von der Bibel, die uns aufrufen, wir sollen aufschauen zum Anfänger und Vollender vom Glauben. Also das Aufschauen oder einfach das Hinschauen auf Jesus. Und da merken wir, da gibt es ja dann unten an dem Kreuz die Menschen, die dort waren, da gibt es sehr unterschiedliche Situationen und Beziehungen von Menschen, die zu Jesus hatten. Da war einmal der Hauptmann, der vermutlich verantwortlich war für die Hinrichtung von diesen drei Männern. Jesus und die zwei Gekreuzigten links und rechts von ihm. Und der Evangelist Markus berichtet im Kapitel 15, Vers 39 davon und schreibt, als der Hauptmann, der vor dem Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagt er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Wow! Die Erkenntnis, etwas bei dem Hauptmann muss einen Klick gemacht haben, oder ich gemerkt habe, der ist nicht wie die anderen, der links und rechts, der Jesus, der ist anders als alles andere. Wir wissen nicht mehr von dem Hauptmann nachher, ist nicht weiter berichtet, wir wissen nicht, wie seine Beziehung zu Jesus weitergegangen ist. Aber in dem Moment hat er eine Wahrheit ausgesprochen. Eine Halbwahrheit. Er hat gesagt, er war wirklich Gottes Sohn. Er ist es immer noch. Er hat natürlich gerechnet, jetzt ist fertig mit ihm, jetzt ist der Sohn Gottes weg. Aber dann sind unten an dem Kreuz noch andere waren, solche, die gejubelt haben, die vorne gerufen haben, er soll hingerichtet werden, er soll gekreuzigt werden, gekreuzigt ihn, hat Menschenmassen gerufen. Die haben das gesehen, mit denen hat das auch irgendetwas gemacht. Und dann hat es noch Gruppen von Leuten gehabt, die unten an dem Kreuz waren oder vielleicht ein bisschen weiter weg. Die nächste Stelle, wo gerade kommt nach dem Vers mit dem Hauptmann, der Vers 40. Einige Frauen hatten von Weitem zugesehen. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen, und von Joses sowie Salome. Und Vers 41 sagt ihn, und noch viele andere Frauen, die mit ihm vorne unterwegs gewesen sind. Das sind die gewesen, die haben Jesus erlebt, sind mit ihm unterwegs gewesen, haben erlebt, wie der Jesus Wunder tun hat, wie er Kranke geheilt hat. Wie sie gesagt haben, wir wollen dem Jesus nachfolgen, da ist der Messias, den wir erwartet haben, mit dem gehen wir. Der hat Menschenmengen genährt mit Brot- und Fischvermehrungen. Die Frauen, von denen, die erwähnt sind, die haben Jesus als erlebt als einzigartiger Herr, Freund und so weiter. Und jetzt hängt er auch am Kreuz. Der hat ganz sicher etwas anderes bewegt ihn, wie bei denen, die gerufen haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und eigentlich sind wir heute, in der jetzigen Zeit, immer noch genau in der gleichen Situation. Die ganze Menschheit steht eigentlich zu Füßen oder sitzt oder liegt zu Füßen von dem Kreuz und schaut auf und hat unterschiedliche Wahrnehmungen. Und selbst wir hier nehmen das unterschiedlich wahr, was da passiert ist. Was ganz klar ist, die Ereignisse am Kreuz, die haben die Weltgeschichte verändert. Aber nicht nur die Weltgeschichte, sondern die verändert auch Menschenleben. Und diese Sicht, die wollen wir heute Morgen miteinander anschauen. Ich weiss nicht, der Hauptmann hat eine nüchterne Feststellung gemacht. Er war Gottes Sohn. Vielleicht hat er es abgehakt in seinem Kopf und ist zum nächsten Job übergegangen. Noch war er Vierte, dann hat er können zu seiner Familie gehen, wissen nicht, ob er dann angegangen ist. Vielleicht hat er Albträume gehabt. Vielleicht hat er bereut. Keine Ahnung. Aber eigentlich ist es heute noch so, wenn man konfrontiert wird mit Jesus, dann muss man das irgendwie einordnen. Wenn wir mit Menschen über Jesus reden, dass er am Kreuz gestorben ist, dann macht das etwas mit. Und sie tun sich irgendwie innerlich entscheiden, ja, gut, Jesus war ein Religionsstifter, eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ja, ein guter Mensch, hat viele gute Lebensweisheiten gehabt. Aber eigentlich hat er mit meinem Leben nichts zu tun. Das ist vielen Menschen so gegangen. Bei den Frauen war es anders. Die hatten eine Begegnung mit Jesus, bevor er gekreuzigt worden ist. Sie haben grosse Hoffnung auf ihn gesetzt. Und jetzt ist er brutal hingerichtet worden. Ihren Herr, der Rabbi, das Vorbild, ihren Freund, der Sohn Gottes. Das hat ihre Leben doch ganz anders berührt. Und wo sie zugeschaut haben, hat das ihr Herz bewegt, nicht einfach den Kopf. Er war es, sondern ihr Herz. Auf den, wo wir unser Vertrauen gesetzt haben, der ist jetzt nicht mehr da. Verschiedene Menschen, Begegnung mit Jesus, wir ziehen verschiedene Konsequenzen daraus. Und wir haben zu Beginn der Predigtserie gehört, dass es nicht ums Kreuz als Symbol geht, sondern dass es um den geht, der am Kreuz gehangen ist. Das Kreuz als solches bringt uns keine Hilfe. Das Wissen, dass Jesus Gottes Sohn war, wenn es der Hauptmann hatte, und es hat keine Konsequenzen für ihn, bringt ihm keine Hilfe. Man kann Wissen haben, jawohl, der geschichtliche Jesus hat existiert, aber wenn es nicht etwas bewegt im Leben, wenn es nicht Konsequenzen hat, dann passiert nichts. Wenn das Kreuz uns keine Hilfe bringt, aber der, der am Kreuz gehangen ist, der bringt uns Hilfe. Und zwar bis zum heutigen Tag. Und da passiert etwas in unserem Denken und im ganzen Denken eigentlich von der religiösen Welt, wo ziemlich quer in der Landschaft steht. Für die Juden war das nämlich sehr paradox gewesen, dass der von ihnen erwartete Messias, der ihnen eigentlich die Rettung bringen sollte, jetzt der gewesen sein soll und hilflos am Kreuz getötet oder umgebracht worden ist. Da hat sie zu dem Schluss geführt, dass sie gespottet haben und gesagt, rette dich doch selber. Und stieb vom Kreuz ab. Was für eine Ironie, oder? Jemand, der am Kreuz hängt, zu sagen, rette dich selber und komm oben ab. Übrigens, auch im Islam wehrt man sich gegen das Kreuz. Nicht gegen Jesus. Im Koran wird das Kreuz von Jesus Christus zu einem historischen Irrtum erklärt. Also, Jesus als prophetische Gestalt wird vom Islam anerkannt. Von Jesus als Prophet steht im Koran geschrieben. Aber dass er einen schmachvollen Tod gestorben sei, können nicht sein. Am Kreuz ist ein anderer gehangen für den Prophet Jesus. Das ist die Aussage, die der Koran macht. Weil das passt nicht in die Landschaft, weder bei den Juden noch mit den Moslems, passt nicht ein. Und manchmal passt es fast bei uns Christen auch nicht ein. Und dann steht man in der Gefahr, dass man nicht mehr den Christus sieht, sondern vielleicht nur noch das Kreuz. Und plötzlich wird es ein Symbol. Nur noch ein Symbol. Nur noch ein Akt oder nur noch irgendetwas, eine Liturgie, die man macht. Ich würde sagen, Christenheit hat auch sehr Ambivalenz. Also das heisst ein zwiespältiges Verhältnis zum Kreuz. Wenn das Kreuz nur noch Symbolcharakter hat, dann wird es ganz eine gefährliche Ablenkung. Oder sogar eine Verführung von der wahren Bedeutung. Wenn das Kreuz reduziert wird auf einen Anhänger, also einen Schmuckgegenstand, oder wenn es sogar Glücksbringerfunktion übernimmt, also amulettmäßig, gibt es übrigens ganz einen Haufen. In sogenannten, nicht in der ganzen christlichen Weltszene, gibt es Gruppierungen, die legen wahnsinnig viel Wert auf das Symbolkreuz. Und denken, wenn sie das Kreuz irgendetwas entgegenhalten, da hat dann Kraft oder Macht. Oder wenn sie es um den Hals trägt. Also, ich würde mit niemandem, gar niemandem sagen, sollen sie es um den Hals trägen. Aber wenn das ein Amulett wäre, wo man denkt, dann bin ich mehr geschützt, dann lenkt es ab von der wirklichen Kraft, von dem, was am Kreuz passiert ist. Und da kann ja jeder selber entscheiden, wo ein Kreuz trägt. Aber ich weiß nicht, kennt ihr die Szenen auch? Von Fußballern, von Skifahrern und so weiter, wenn sie da an ihren Start gehen oder aufs Spielfeld rennen, dann machen sie irgendwo noch ihr Kreuz, oder? Und wenn das Gefühl, da bin ich geschützt, oder da, weiß nicht, schiesse sogar ein Goal oder was auch immer, dann dahinter hängt. Aber oftmals ist irgendwie einfach eine Religion im Hintergrund, hat nichts zu tun mit der persönlichen Beziehung zu Jesus. Im Gegenteil, es haltet sogar noch ab von der wahren Bedeutung, weil man Symbol in den Vordergrund stellt und nicht den Inhalt, der da ist. Und ich glaube, das war Teil von dieser Kreuzserie, die wir gemacht haben. Kreuz im Zentrum, wo das eigentlich auch eindeutig gezeigt hat. Ich habe schon bei manchem Sportler den Kopf geschüttelt, wo das so gemacht hat, und du weißt, wie denn in ihres Leben aussieht, mit x Frauen und Zeug und Sachen, aber das Kreuz muss man gemacht haben. Und ich möchte damit nicht das Kreuzsymbol schlecht reden. Und dann habe ich gedacht, auf das Mal, eigentlich wäre es ein guter Anknüpfungspunkt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, oder? Ja, Dani hat es erzählt, wenn du mit einem Kreuz durch Weinfelder laufst, dann kommst du ins Gespräch. Das sind so wie die Hündler mir erzählen. Wenn du mit den Hunden rumlaufst, dann kommst du mit dem anderen ins Gespräch, oder? So ist es, glaube ich. Also wenn wir mit einem Kreuz irgendwo durchs Dorf laufen, dann hätten wir auch Gespräch. Aber es gibt noch die andere Möglichkeit. Wir könnten ja auch Leute ansprechen, die ein Kreuz tragen. Das ist auch unter jungen Leuten sehr, sehr beliebt. Einmal ganz unverfänglich fragen, was bedeutet eigentlich das Kreuz, wo du da um den Hals drehst? Also das ist ja nicht intim, oder? Das kann man ja mit etwas anderem auch machen. Also wieso fragen wir die Leute nicht, was das ihnen bedeutet, wenn sie ein Kreuz um den Hals tragen oder irgendwo eintätowiert haben oder was auch immer? wäre eine Möglichkeit, oder? Man weiss ja, dass Kreuz als Symbol erst durch die Einführung vom Christentum als Staatsreligion im 4. Jahrhundert eingeführt worden ist. Vorne war das Erkennungszeichen ein Fisch. Das Ichtis, Fisch heisst Ichtis. Der Fisch war das Erkennungszeichen der Christen. Und wenn Christen sich untereinander erkannt haben, haben sie es an dem erkannt. Im Iran fahren die Autos von Christen nicht mit einem Kleber, mit einem Kreuz drauf, sondern mit einem Fisch. Daran erkennen sich Christen im Iran, dass sie an Jesus Christus glauben. Also wenn wir nächstes Mal jemanden sehen mit einem Kreuz als Schmuckstück, können wir sie ja fragen, was hat das für eine Bedeutung für dich? Und vielleicht ist ein gutes Gespräch noch eine Folge davon. Aber das Kreuz im Zentrum steht nicht vor allem für ein Symbol, sondern für den Ausgangspunkt von neuem Leben durch Jesus. Der Kreuzestod von Jesus war nicht das tragische Ende eines heroischen Lebens, sondern ist eine heilsgeschichtliche Erfüllung vom Erlösungswerk, wo Gott für uns bereit hat. Wo Jesus den gehorsamen Weg gegangen ist bis zur Selbsthingabe. Ich glaube, den Aspekt haben wir noch gar nicht angeschaut im Kreuz. Es war eine Selbsthingabe von Jesus. Wir reden manchmal davon, Jesus ist das Leben genommen worden. Stimmt nicht. Jesus hat niemand das Leben nehmen. Jesus hat sein Leben gegeben. Im Matthäus-Evangelium im 20. Kapitel, Vers 28, steht geschrieben, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Es war nicht so, dass der Satan oder wer auch immer Jesus das Leben rauben konnte und am Schluss war er einfach der Held und wir konnten sagen, jawohl, dann hat er noch etwas Gutes aus dem Schlechten gemacht. Nein. Jesus ist auf die Erde gekommen, um sein Leben hinzugeben für uns Menschen. Für die Frauen, die da unten am Kreuz waren, die ihn kennengelernt haben und die ihm nachgefolgt sind. Jesus ist gekommen, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. In der Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes kommt der Mensch nur durch das Kreuzeserlebnis, wo der Tod vom alten Mensch bedeutet, zu dem Leben mit Gott. Man kann es nicht umgehen. Das Kreuzerlebnis können wir nicht umgehen. Es gibt keine Auferstehung, es gibt keine Auffahrt und es gibt keine Pfingsten ohne das Kreuzerlebnis. Auch für uns nicht. Und auch wenn wir das so gern würden, direkt überspringen, oder? Wenn du das Evangelium sagst, ist es grossartig zu sagen, Gott hat uns ewiges Leben verheißen. Das ist toll und das stimmt, das ist Evangelium, gute Nachricht. Aber die gute Nachricht fängt dort an, dass Jesus sein Leben hingegeben hat am Kreuz. Und ich habe mir überlegt, wenn ich eine 3-Minuten-Zusammenfassung machen von der Bibel, Altes Testament bis Schluss Offenbarung, also 3 Minuten. Das Kreuz müsste doch ganz einen zentralen Punkt haben. Nicht Gott hat uns Menschen geschaffen und er liebt uns und dann gehen wir rüber zu irgendwie Heiligen Geist oder so. Nein, das Kreuz hat eine ganz zentrale Bedeutung da drin und muss erwähnt werden, es gibt keine Auferstehung ohne Kreuz. So ist das Evangelium keine abstrakte Theorie, kein philosophisches System, sondern das Evangelium ist der Heilsplan von Gott, von jeher, seine Geschichte. Und die hat im Zentrum den gekreuzigten Jesus. Jetzt könnten wir ganz, ganz viele alttestamentliche Stellen miteinander anschauen. Ich möchte nur auf zwei hinweisen. Circa 500 Jahre vor der Geburt von Jesus hat Gott durch den Prophet Zacharia sein Versöhnungsangebot vorausgesagt. Zacharia 12, das sind die Stellen, die ihr findet im Flyer, Zacharia 12, Vers 10. Da es doch über die Nachkommen Davids Und die Einwohner Jerusalems, also präzisiere Jerusalem, dort wo die Kreuzigung stattgefunden hat, werde ich den Geist der Gnade kommen lassen, dass sie um Gnade flehen. Dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Jetzt müssen wir wissen, im Judentum war die Kreuzigung keine Todesstrafe. Also vor 500 Jahren vorne hat es im Judentum gar nicht so etwas gegeben, durchbohrt werden. Dort hat es nur die Steinigung gekannt, also nur mit Anführungs- und Schlusszeichen. Aber das war die Todesursache. Aber eine Kreuzigung und das, was geschehen ist mit der Seite, die durchbohrt worden ist, da haben sie nicht gekannt. Aber der Prophet Zacharia, beziehungsweise Gott hat durch den Prophet Zacharia gesagt, ich werde den Geist von der Gnade kommen lassen. Und sie werden aufblicken zu dem, wo durchbohrt wird. 500 Jahre später wird das Realität, dort in Jerusalem. Also, die Kreuzigung von Jesus ist nicht einfach, ich sage es jetzt blöd, zufällig oder einfach, ja, ist nicht anders gegangen oder einfach Trümmer haben da wollen oder was auch immer, sondern im Heilsplan Gottes hin ist das bekannt gewesen, dass das wird geschehen. Wieso? Damit wir Gnade überkommen. Werde ich den Geist der Gnade kommen lassen, dass sie um Gnade flehen. Und das ist doch genau der Punkt, dass man merkt, der Gott hat alles gemacht. Gott, ich flehe dich kaum Gnade, schenk du mir die Vergebung, die Versöhnung mit dir. Welche Präzision, wo Gott da vorausgesagt hat. Gott bietet uns Menschen seine Versöhnung an. Aber es kostet ihn den Preis von seinem einzigen eingeborenen Sohn. Aber er bietet es uns an, weil er uns so sehr gern hat und weil er die Welt, Menschen auf dieser Welt so gern hat. Darum macht er das. Versöhnung mit Gott fängt nicht an mit dem Einhalten von allen Geboten, mit guten moralischen Lebensgrundsätzen, auch nicht mit Mitgliedschaft in einer Kirche oder schon gar nicht mit dem Tragen von einem Kreuzsymbol. Sie fängt an mit dem Annehmen von Christus als dem Gekreuzigten für meine ganze Schuld. Und dann sagt Gott weiter voraus im Zacharia 13, Vers 1, an jenem Tag, also das ist unmittelbar, nachdem er noch vorne gesagt hat, vom Aufschauen auf den Durchbohrte, oder wie hat es geheissen, der Durchbohrte, ja. Nach dem Aufschauen auf den Durchbohrte, an jenem Tag wird für die Nachkommen Davids und die Einwohner Jerusalems eine Quelle als Mittel gegen Sünde und Unreinheit vorhanden sein. Also an dem Tag, wo das geschieht, dass Gott uns in seiner Gnade begegnet, durch den, der durchbohrt worden ist für unsere Sünde, an dem Tag wird eine Quelle auftun werden als Mittel gegen Sünde und Unreinheit. 500 Jahre vor dem Ereignis in Jerusalem. Vorausgesagt durch den Prophet Zacharia. Wie können wir das einfach nur abhaken? Wie ein Hauptmann. Und nicht erkennen, wie die Frauen, die am Kreuz waren und die Begegnung mit Jesus vorne schon hatten und gesagt haben, er, wo wir so unsere Hoffnung darauf gesetzt haben, er ist es, der durchbohrt worden ist für unsere Sünde. Seit dem Zeitpunkt der Kreuzigung ist das Mittel gegen Sünde und Unreinheit vorhanden. Habt ihr auch Allzweckreiniger ja im Haushalt? Also bei uns hat es so etwas. Wenn ich etwas putzen muss, musst du einfach Allzweckreiniger. Da kannst du alles putzen damit, oder? Alles. Und die Quelle, die da von der geschrieben steht, die reinigt alle Sünde und alle Unreinigkeit. Also das mit dem Putzmittel, das ist nur ein kleinster Vergleich zu dem, was Jesus als Quelle geöffnet hat für uns. Jesus ist die Quelle. Und stell dir vor, die Quelle geht nie aus. Du musst nie nachfassen, also, oder nachkaufen. Sie ist da. Wir dürfen sie anzapfen. Und glaubt ihr mir? Also, ich denke, das ist auch eine Aussage, die Marcel wird machen, wenn er über das wird reden. Die grösste Not in dieser Welt sind nicht Krankheiten, Suchtmittel, Hungersnöte oder Krieg. Die grösste Not in dieser Welt ist die Sünde. Das Losgelöstsein von Gott. Das Trenntsein von Gott. Das ist die grösste Sünde. Weil alle anderen Sachen, die führen zu einem lieblichen Tod, wie wir ihn sowieso alle erleben. Aber die Sünde führt zum ewigen Tod. Verloren sie auf alle Ewigkeit. Für alle Ewigkeit. Und da, wo Jesus als Reinigung die Quelle zur Verfügung gestellt hat, ist das, was über alles raus Quellen ist. Über die Mittel gegen Sünde. Der Sünde Sold ist der Tod. Tod ist nichts anderes als eine Folge der Sünde. Und wenn die Sünde weg ist, dann ist auch der Tod, Krankheit, Not, alles zusammen besiegt. Nicht sichtbar auf dieser Erde, aber sichtbar für alle Ewigkeit. Es gibt ein Mittel gegen die Sünde. Und das ist die Begegnung mit dem Gekreuzigten. Und es hat die Kreuzigung gebraucht. Es hat das Blutvergießen von Jesus gebraucht, um das Mittel gegen alle Unreinheit und gegen die Sünde auf dieser Erde in Umlauf zu setzen oder wirksam werden zu lassen. Diese Begegnung mit dem Gekreuzigten, die verändert alles. Versöhnt mit Gott zu leben, bedeutet auch versöhnt mit der Vergangenheit zu leben. Der Hans hat es eingeführt, was das ausmacht, das versöhnt. Aber versöhnt mit Gott zu leben beinhaltet, versöhnt mit meiner ganzen Vergangenheit zu leben, wo wir ja überhaupt nichts mehr können ändern daran, oder? Oder könnt ihr etwas ändern, was vorbei ist? Ich kann nichts ändern. Ja, viel Dummheiten gemacht in meiner Vergangenheit. Und vermutlich mache ich es auch in der Zukunft. Aber zurückliegend kannst du nichts ändern. Es ist passiert. Du kannst Buße darüber, was auch immer. Aber ändern kannst du es nicht. Aber versöhnt mit Gottes Leben bedeutet, versöhnt sie mit unserer Vergangenheit. Bedeutet, versöhnt sie mit meinem eigenen Versagen. Ich würde nicht mehr alles genau gleich machen, wenn ich zurückschaue auf mein Leben. Ganz ehrlich nicht. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich versöhnt sein darf mit meinem Versagen von der Vergangenheit. Versöhnt sein mit Unzulänglichkeiten, wo ich merke, ich kann es nicht anders. Ich bin da so. Mir ist ein Tempo, ich kann es nicht anders. Aber zu wissen, Gott versöhnt mich mit meinen Unzulänglichkeiten, versöhnt mit Enttäuschungen. Also, habt ihr auch schon eine Enttäuschung erlebt? Auch schon mal? Nicht. Hey, die Quelle tut auch versöhnen mit den Enttäuschungen. Ist doch gewaltig. Es ist das, was ausgeht vom Gekreuzigten, wo noch gesagt hat, es ist vollbracht. Versöhnt mit Verlust. Wir haben unter uns Menschen, und jeder kommt irgendwann im Leben dazu, da erlebt er einen Verlust. Einen Verlust von einer Beziehung, einen Verlust von einem Ehepartner, einen Verlust von einem Kind oder Eltern oder was auch immer. Das kommt unweigerlich, das gehört zum Leben. Aber wenn wir mit Gott versöhnt sind, versöhnt er uns auch mit dem Verlust. Das hat er zugesagt. Das beinhaltet die Quelle. Und das zum Schluss, was der Hans antönt, versöhnt mit den Mitmenschen. Ist das, was Gott schafft in unserem Leben? Wo wir selber oftmals nicht schaffen. Aber die Quelle beinhaltet Versöhnung mit unseren Mitmenschen. Und die Versöhnung mit unseren Mitmenschen ist so etwas für wichtig. Sagt Jesus so deutlich. Aber wenn Jesus so verstanden ist und dann zurück zum Vater in den Himmel gegangen ist, er bleibt immer der Gekreuzigte. Aber es ist nicht eine Niederlage. Er hat es verwandelt in eine Quelle, die fließt. 2. Korinther 13, Vers 4 steht geschrieben, er wurde zwar in Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. So sind wir auch mit Christus schwach, werden aber gegenüber mit ihm aus Gottes Kraft leben. Er ist gekreuzigt in Schwachheit. Der Paulus sieht im Kreuz einen Wendepunkt für den Glauben. Danach stellt sich Gott uns ganz anders vor, oder? In Schwachheit. Vorne ist immer der Hocherhabene, wo Gericht spricht, wo Welten bewegt, wo eine Sintflut kommen lässt, der gewaltige, alles erhabene Gott, wo Völker auslöschen kann. Einfach so etwas, so gross und stark und mächtig. Und am Kreuz wird Gott völlig schwach. Aber die Schwachheit ist nachher zu Gottes Kraft geworden. In Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Und das ist das Bild auf unser Leben. Auch wenn wir uns schwach fühlen, aber leben tun wir aus der Kraft Gottes raus. Und wenn du dich heute Morgen schwach fühlst, in einem von diesen Sachen, die ich aufgezählt habe, wo du merkst, da brauche ich die Quelle, dann zapf sie an, sie ist da und sie ist zum Heil für jeden von uns. Das ist die Zusage, die Gott macht. Es gibt nichts, was sie nicht heilen können. Es gibt nichts, was sie nicht versöhnen können. Aber wir müssen sie anzapfen. Das ist uns überlassen. Er drängt sie uns nicht auf. Wir dürfen bei ihm anzapfen. Wir sind keine Gänse, die irgendwie gestopft werden müssen, dass unsere Leber wächst. Um das blöde Bild zu brauchen. Ja. Er stopft es nicht in uns hinein. Aber wir dürfen das Maul auftun und das Herz auftun und sagen, Herr, ich brauche das so sehr. Von dir fließt die Quelle von dieser Versöhnung. Am Kreuz stirbt der allmächtige und alles beherrschende Gott. Und das ist für alle, wo an den Gott glaubt, ein Stück nüchterne Aufklärung, oder? Der starke Gott stirbt schwach für uns Menschen. Am Kreuz zerbrechen alle naiven Gottesbilder, wo man das Gefühl hat, er rauscht daher mit Volldampf. Und er zeigt sich am Kreuz solidarisch mit uns, der schwache Gott. Aber da ist die Wende. Ein Stück von der grösstmöglichen Barmherzigkeit für uns. Die Botschaft vom Kreuz, für viele Menschen ist sie viel zu simpel. Sie sagen, das könnte doch nicht sein, dass da einer gestorben ist, nachher ist dir alles vergeben aus der Vergangenheit. Aber für die, die unter dem Kreuz innehalten und wissen, was Jesus, der Herr und Erlöser, für mich tun hat, ist es eine einzigartige Kraft. So wie es der Apostel Paulus den Korinther schreibt, die Botschaft vom Kreuz, und das ist nicht die Botschaft von einem symbolischen Kreuz, sondern ist das, was geschehen ist am Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Neue evangelische Übersetzung sagt das so. Luther und Elberfelder sagen Torheit. Aber da versteht man heute nicht mehr, was Torheit ist. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Eine Torheit. Nein, ist eine Dummheit, ein Blödsinn, oder? Aber für uns, wo wir gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Wow! Die Botschaft vom Kreuz. Der Gekreuzigte für uns, der uns versöhnt hat mit dem Vater im Himmel und der uns versöhnt mit den Menschen. Das ist ja ein Bild, das viele brauchen, wenn wir aufs Kreuz schauen. Das Horizontale und das Waagrechte, oder? Versöhnt mit Gott und den Menschen und alles fließt von dem Gekreuzigten aus. Und darum gilt für den Paulus, über das Kreuz zu reden. Und der ist weit davon weg, von einem Kreuz als solches zu reden oder die Symbolik zu machen. Es geht um Jesus. Und denen, die das schräg finden, denen kommt es dumm vor. Sie schieben manchmal Theologie vor und sagen die Ansprüche, die wir alle haben. Sie wollen Zeichen sehen und Beweise hören. Aber Paulus sagt, nein, der gekreuzigte Jesus ist der Ausgangspunkt für alles, was nachher kommt. Und nachher kann viel kommen oder kann wenig kommen, spielt eigentlich gar keine Rolle. Das Entscheidende ist der gekreuzigte. Und es gibt Menschen, die erleben auf dieser Erde einen ganzen Haufen gewaltige Wunder und Zeichen und Zeug und Sachen. Und es gibt solche, die erleben Not, Krieg, alles Mögliche, wenn sie in diesen Ländern leben. Aber der Ausgangspunkt ist für beide der Kreuzigte. Und das Entscheidende ist das. Nicht das, was nachher kommt. Und das, was mit ihm erlebt. Und dass wir Versöhnung können erleben. Ihm Glauben schenken, hat der Apostel Paulus aufgerufen. Denen, die ihm, Jesus im Glauben nachfolgen, ist das eine Gotteskraft. Und wie ihr ahnt, in 2 Wochen ab Pfingsten werden wir noch mehr über die Kraft von Gott und die Kraft vom Heiligen Geist reden, von dieser Quelle, die nie versiegt. Damit auch, was er uns geschenkt hat im Heiligen Geist. Das ist der Ausgangspunkt. Unter dem Kreuz weitergehen und merken, Gott hält wirklich sein Wort und gibt uns alles, was wir brauchen. Amen. Ich möchte gerne das Gebet sprechen. Und Jesus, wenn wir schon 2365 Mal gehört haben, das vom Kreuz und das von dir, es bewegt mich immer noch. Und ich möchte nicht, dass das nachlässt, das bewegt werden von dem, was du, der Gekreuzigte, für uns du hast und was du für uns geworden bist. Die Quelle, die nicht versiegt. Lass mich nicht zurückhaltend sein, zu dieser Quelle zu kommen. Und sage, ich will die ganze Fülle, die du uns angeboten hast, nehmen. Ich will mein Maul, mein Herz, meinen Kopf selber auftun, meine Arme dir öffnen und sagen, komm du, lebendiger Gott, bist du Herr von meinem Leben. Ich bitte dich da für uns, Herr. Dass wir dürfen merken, was für eine Kraft, was für eine Durchschlagekraft, was für eine Reinigungskraft in all dem meine Leid, was du dort am Kreuz für uns vollbracht hast. Herr, dass es die Botschaft darf sein, wo wir sagen, das Wort vom Kreuz ist unsere Gotteskraft. Und nicht eine, wo wir schnell abhaken oder auf die Seite tun. Aber lass uns ernst nehmen. Danke dir vielmals, Herr, dass du durch den Heiligen Geist dort reingehst, auch gerade jetzt, dass du Menschen berührst und dich glaub gerade, dass du in Bezug auf Versöhnung mit Vergangenheit, Versöhnung mit Enttäuschungen, Versöhnung mit eigenem Versagen, Versöhnung mit Mitmenschen, jeden Einzelnen am allerbesten kennst und dass du weißt, was wir brauchen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, schenk du heute Morgen die Versöhnung in jedem einzelnen Herz und dass wir den Schritt auf dich dürfen zutun und dürfen sagen, Herr, ich brauche sie. Ich brauche Versöhnung. Mit einem von diesen aufgezählten Punkten. Danke, dass du das wirkst, auch wenn wir jetzt einen Moment vor dir sind und stille sind. Amen.